Potenzial, der Podcast zum lebenslangen Lernen für Lehrende von und mit dem Portal WBWeb.
Herzlich willkommen heute in einem Theorie-Praxis-Dialog mit Nele Hirsch und Dr. Martin Merkt zum Thema Lernvideos. Nele Hirsch ist Bildungswissenschaftlerin und Pädagogin. Sie initiierte das E-Bildungslabor, das ein Dienstleister und Impulsgeber für zeitgemäße Bildung ist. Und ihre Arbeitsschwerpunkte sind Lehren und Lernen in einer Kultur der Digitalität. Dr. Martin Merkt, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Institut für Erwachsenenbildung und ein Kollege von mir. Seit 2018 leitet er die Nachwuchsgruppe Entwicklung und Implementierung audiovisueller Wissens- und Informationsmedien für Lern- und Bildungsprozesse Erwachsener am Deutschen Institut für Erwachsenenbildung. Seine Arbeitsschwerpunkte sind unter anderem die Gestaltung effektiver Lernvideos, die Wirkung von visuellen Gestaltungsmitteln oder auch die Förderung eines kritischen Umgangs mit videobasierten Informationen aus dem Internet. Herzlich willkommen. Steigen wir gleich ein. Martin, aus Perspektive der Literatur, der Forschung, seit wann spielen eigentlich Videos als Lehr-Lern-Medien eine Rolle in Bildungsveranstaltungen?
Ja, danke zunächst für die Einladung und tatsächlich habe ich mich mit diesen historischen Perspektiven in der eigenen Forschung jetzt eher wenige beschäftigt, habe aber in einer kurzen Wikipedia-Recherche festgestellt, dass bereits in den 30ern erste Institute gegründet wurden in Deutschland, in denen dann Unterrichtsfilme produziert wurden oder sogenannte Unterrichtsfilme. Und seither spielen Unterrichtsfilme eigentlich in Schulkontexten immer eine Rolle. Kennen wir ja auch noch alle dann von unserem eigenen Schulleben, als die Lehrkräfte dann mit ihren Monitoren oder Bildschirmen ins Klassenzimmer kamen und sich alle gefreut haben. Und Anfang der Nullerjahre ist es dann ins Internet übergeschwappt mit YouTube und weiteren Lehrfilmen. Zum Beispiel haben jetzt auch in der Umfrage von 2019 viele Schülerinnen und Schüler angegeben, dass sie in ihrer Freizeit YouTube nutzen. Und zumindest in Schulkontexten haben 50% angegeben oder fast 50%, dass Videos von YouTube da auch eine wichtige Rolle für die Schule spielen. Und wir können ja davon ausgehen, dass die Schülerinnen und Schüler von heute die Zielgruppe von Erwachsenenbildung von morgen sind. Und nach 2019 kam ja leider auch die Corona-Pandemie, die vermutlich den Aufschwung von Lehr-Lern-Videos im Internet noch verstärkt hat, wie auch erste Daten zeigen. Von daher denke ich, es hat eine lange Geschichte, aber erst durch die technischen Entwicklungen der letzten Jahre ist es tatsächlich im Massenmarkt dann auch für die Erwachsenenbildung eher in informellen und nonformalen Kontexten dann auch angekommen.
Nele, seit wann bist du dabei, Lernvideos zu erstellen?
Also ganz so weit zurück, wie Martin das jetzt geschildert hat, kann ich nicht gehen. Ich bin mit dem E-Bildungslabor erst so seit rund 10 Jahren aktiv, aber da haben für mich von Anfang an dann Lehr-Lern-Videos eine Rolle gespielt. Zunächst eigentlich nur in so einem Kontext, dass ich eben von Anfang an auch digitale Bildungsmaterialien erstellt habe, also vor allen Dingen Selbstlernkurse, Online-Kurse. Und da viel zum Beispiel, weil es bei mir ja auch darum geht, wie kann ich Tool XY einsetzen? Also habe ich auch sehr viel mit Screencasts gearbeitet und dann funktioniert das natürlich am einfachsten über den Weg von einem Video, dass ich das dann quasi zeige und nicht quasi so aufschreibe, erst klickst du da, dann klickst du da. Jetzt mit der Corona-Pandemie und damit eben dann mit der Online-Lehre haben natürlich Videos nochmal einen sehr, sehr viel größeren Stellenwert in meiner Arbeit gekriegt und vor allen Dingen dann, dass ich eben versucht habe, die synchronen Veranstaltungen, also sprich, man trifft sich direkt in der Videokonferenz, dazu zu nutzen, dass da nicht so viel Input stattfinden muss, sondern man Zeit hat, sich auszutauschen, miteinander zu diskutieren, gezielt auf Fragen einzugehen. Und ich deshalb in so einem Flipped-Format versucht habe, ganz oft Videos schon davor zu setzen. Und damit hat es also vor allen Dingen dann jetzt im letzten Jahr, die in meiner bisherigen beruflichen Zeit, die größte Rolle gespielt, was ich mit Lehr-Lern-Videos gemacht habe.
Und Nele, hast du den Eindruck, dass das von Lernenden sukzessive immer stärker auch nachgefragt und eingefordert wird? Also ein Video, welches multimediale Lernangebote bereichert?
Ja, also ich glaube, es ist jetzt einfach so ein bisschen Standard. Also ich glaube, ich kenne überhaupt gar keine Online-Kurse mehr, die jetzt wirklich ganz ohne Videos auskommen. Was ich so als eine Rückmeldung oft kriege, ist, ich mache auch ganz oft so sehr einfache, handgestrickte Videos, wollen wir sagen. Also wo ich einfach nur selber in den Videokonferenzraum gehe und mich dann selbst aufzeichne und sage, so, hallo, ich bin Nele und ich erkläre mal ein bisschen, um was es geht. Und das wird tatsächlich sehr, sehr gerne angenommen. Und da kriege ich oft auch so eine Rückmeldung, dass Lernende sagen, fanden sie eigentlich sogar fast viel besser, als wenn das jetzt irgendwie ein super professionell gestaltetes Video gewesen wäre.
Ja, super. Martin, welche Vorteile sprechen aus Forschungsperspektive dafür, Videos für Lernszenarien einzusetzen gegenüber Bild- und Textmedien?
Ja, ich denke, dass man sich da genau erstmal die Unterschiede angucken müsste und gucken sollte, was dann überhaupt ein Vorteil sein könnte oder ob vielleicht dann auch aus den Unterschieden Nachteile entstehen können. Wenn wir uns die Unterschiede mal angucken, dann haben wir ja bei Videos oft, dass die relativ flüchtig sind im Vergleich zu eher statischen Bild- und Textmedien, zumindest wenn wir von geschriebenem Text sprechen, was eben, wenn das sehr komplexe Inhalte sind, auch schnell überfordernd werden kann, wenn man sich jetzt mehrere Minuten ein längeres Video mit hoher Komplexität anschaut. Von daher sollte man das immer im Hinterkopf behalten, wenn man Videos produziert. Du hattest ja aber nach den Vorteilen gefragt und ich mache ja auch Forschung zu Videos und bin daher ja auch nicht negativ dagegen eingestellt. Daher gibt es natürlich auch Vorteile, die vor allem darin liegen, jetzt aus kognitionspsychologischer Sicht oder kognitiver Sicht, dass Videos natürlich zeitliche Abläufe sehr gut abbilden können und dadurch eben vor allem für die Vermittlung von Prozessen sehr gut geeignet sind, wenn es jetzt darum geht, dass man zum Beispiel Lerninhalte so darstellt, wie sie dann mental auch im Gedächtnis vorhanden sein sollten. Andererseits ein weiterer Vorteil, der jetzt nicht nur kognitiv ist, sondern auch auf der eher affektiven Ebene, würde ich sagen, ist, dass Videos ja oft auch als einfach empfunden werden und gerne gesehen werden und vielleicht dann eher auch die Schwelle für Menschen, die jetzt eher von längeren Texten abgeschreckt sind, niedriger sind, sich mit Wissen auseinanderzusetzen und an einem Kurs teilzunehmen, jetzt online. Von daher denke ich, gilt es immer, wenn man Videos einsetzt, nicht pauschal zu sagen, ein Medium ist besser als das andere, sondern immer zu hinterfragen, wie können wir, wenn wir Videos einsetzen möchten, das möglichst optimieren, um Nachteile zu reduzieren, um dann eben möglichst gut von den Vorteilen profitieren zu können. Und das ist eigentlich nur ein Ansatz, den ich gerne diskutiere dann auch und wo ich dann gerne die Forschung auch in die Richtung weiterentwickeln würde.
Gibt es deiner Meinung nach Inhalte, Bereiche, wo Lehr-Lern-Videos definitiv ungeeignet sind? Also gibt es so klassische No-Gos?
Jetzt aus eigener Erfahrung, wir haben jüngst eine Studie durchgeführt mit einem Sprachtutorial mit Vokabeln und das hat tatsächlich gar nicht funktioniert mit Vokabellernen. Es ging nicht um die Aussprache der Worte, sondern tatsächlich, ob die Leute erinnern, und das war auch Arabisch, also eine Sprache, wo gar kein Vorwissen da war, da haben die Leute sehr wenige Worte erinnert. Von daher würde ich sagen, Vokabellernen, wenn es nur um die Begriffe geht oder auch wenn es in anderen Fächern um Definitionen geht, da braucht man kein Video, da kann man dann auch auf die klassischen Lernkarten zurückgreifen, für die es ja vielleicht dann auch digitale Apps gibt. Will ich nicht sagen, dass die dann schlecht sind, aber Videos braucht man dafür dann, denke ich, in der Tat nicht.
Nele, du hast jetzt eingangs schon gesagt, wofür du unter anderem Videos benutzt, Stichwort Flipped Classroom. Das heißt, die Informationsweitergabe, die Wissensaneignung wird aus dem eigentlichen Seminargeschehen herausgenommen. Das können sich Lernende dann zu Hause auf dem Sofa anschauen, dann wenn sie Zeit, Lust und Laune haben, das heißt, wenn sie lernbereit sind. Und du nutzt praktisch dann die Zeit in deinen Sitzungen, in den Workshops und Seminaren dafür, um über die Inhalte zu sprechen. Was ist für dich herausfordernd als freie Trainerin bei der Erstellung von Lernvideos?
Also ich glaube, was ich selber lernen musste, ist den eigenen Professionalitätsgrad so ein bisschen runterzuschrauben, weil ich dann auch wirklich die Erfahrung gemacht habe, dass es besser ist. Und wenn man erstmal damit anfängt, dass man sagt, boah, ich will jetzt wirklich, dass das perfekt ist. Und wenn da der Versprecher drin ist, dann fange ich wieder von vorne an und dann zeichne ich das nochmal auf. Dann wird man tatsächlich nie fertig. Und ich habe für mich selber so die Regel gemacht, dass ich beim dritten Mal muss ich die Version nehmen, egal wie schlimm das ist. Da trickse ich natürlich auch manchmal und dann gibt es auch eine vierte oder fünfte. Aber so als Richtlinie ist das ganz hilfreich, dass es dann doch ist. Und ich habe mir selber eben einfach gesagt, wenn ich vorne in einem Seminarraum stehe und was erzähle und was erkläre, dann verhaspel ich mich ganz genauso. Und dann führt es sozusagen auch dazu, dass sowas da ist. Also diese Natürlichkeit beizubehalten, auch wenn es technisch möglich wäre, die dann nicht rauszuschneiden. Und das andere, was für mich herausfordernd wäre, so Pädagoginnen und Pädagogen reden ja eigentlich immer ganz gerne und es kann natürlich leicht sein, gerade wenn man solche Aufzeichnungen macht, dass man dann auch so von dem einen Thema und dann springt man doch zum nächsten Thema und dann springt man zum nächsten. Und da hilft es eben, sich selbst zu sagen, ich versuche diese Videos sehr, sehr kurz zu machen und wenn du jetzt nochmal nachfragtest und sagtest, wie ich das nutze, also dass ich das so nutze, dass das als ein Flipped-Angebot da ist. Also das Vorgehen ist dann so, Lernende klicken sich in die Lerneinheit rein, sagen, jetzt höre ich mir erstmal an, was die Nele mir dazu sagt. Die Nele sagt, darum geht's hier, mach das am besten sowieso und guck dir die und die Sachen an. Und das ist übrigens ganz besonders entscheidend, das empfehle ich dir. Und dann kann ich mir die anderen Sachen dann sozusagen angucken. So ist es von der Einordnung. Also zu deiner Frage herausfordernd, vor allen Dingen Professionalitätsgrad runterschrauben und nicht zu lang werden.
Hast du noch ein paar praktische Tipps, wenn wir schon mal dabei sind, einfach mal anzufangen, nicht perfekt zu sein, ein paar praktische Tipps, was man als Lehrender braucht, um ein Lernvideo zu erstellen? Herausgehört habe ich vorhin noch, ein Skript ist vielleicht ganz von Vorteil, um so einen kleinen roten Faden zu haben, aber gibt es weitere technische und auch pädagogische Empfehlungen, die du unseren Zuhörenden geben kannst?
Also ich arbeite tatsächlich ohne ein aufgeschriebenes Skript, wenn man das so nennen will, sondern was ich mache ist, dass ich mir Stichpunkte notiere und das ist auch hilfreich und die packe ich mir neben meine Kamera, weil ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass ich, wenn ich diese Videos vorab aufnehme und bei mir geht es ja dann nicht um irgendwie Erklärvideos, die ich mit irgendeinem Tool erstelle, sondern ich nehme mich selber auf und gebe eine Orientierung zu dem und da ist es, glaube ich, entscheidend, dass ich die Lernenden anspreche und deshalb dann natürlich auch angucke. So. Und darum ist, glaube ich, diese Variante, dass in die Kamera geblickt wird beim Sprechen, so mit ein ganz entscheidender Punkt, was ich als Rückmeldung gekriegt habe. Und als ein technisches Setting habe ich wirklich wenig. Also ich habe so ein kleines Tischchen, dass ich meinen Laptop ein bisschen höher stellen kann und ich habe eine Lampe von vorne, aber das war es dann. Und im Normalfall nehme ich wirklich einfach über einen Videokonferenzraum auf. Also sprich, gehe da alleine rein und klicke dann auf Aufnahme, was auch den großen Vorteil hat, dass ich dann zwischendrin schnell mal den Bildschirm teilen kann, nochmal was zeigen kann, dazu dann auch weitersprechen kann. Und was ich vielleicht noch so als Tipp oder als Empfehlung habe, einfach mal so versuchen, was kann ich denn mit ganz, ganz einfachen Mitteln vielleicht noch mit Video machen und das macht einem dann selber Spaß und so wie zumindest die Rückmeldung bei mir waren, war das, dass auch die Lernenden da eigentlich viel Freude dran hatten.
Ja, schön, dass wir auf der Mutmachwelle bleiben. Martin, hast du Gestaltungstipps für Lernvideos, die man aus Perspektive der Forschung beachten sollte? Gibt es da so einige Basics, die wichtig sind?
Ja, also es gibt verschiedene Basics. Ein Stück weit knüpft es vielleicht auch daran an, was ich am Anfang gesagt habe, dass man eben die Lernenden einerseits nicht überfordern sollte, indem man die Inhalte zu schnell präsentiert oder auch zu viel visuelle Komplexität hat, also dass sich zu viel gleichzeitig bewegt und die Lernenden dann gar nicht mehr wissen, wo sie überhaupt hingucken sollen. Also diese Anpassung der Videos an die kognitiven Ressourcen der Lernenden. Andererseits, was die Nele auch schon erwähnt hatte, ist eine persönliche Ansprache der Lernenden durchaus vorteilhaft. Es gibt auch eine Studie von Mike Bege und Kollegen aus Chemnitz, die tatsächlich manipuliert haben, ob die Lernenden in einem auf Video frontal angesprochen würden oder eher von der Seite. Und was sich gezeigt hat, dass man tatsächlich dann auch mehr lernt, wenn die Leute frontal angesprochen werden, also direkt angeschaut werden. Von daher finde ich das eigentlich sehr schön, dass sich das jetzt auch deckt, diese Forschungsbefunde aus Chemnitz mit den Erfahrungen aus der Praxis. Und ein weiterer Punkt ist natürlich, dass man verschiedene Zielgruppen berücksichtigen sollte oder eben gucken sollte, dass die Videos verständlich sind für die Allgemeinheit, damit man eben nicht nur eine Wissensillusion erzeugt, sondern tatsächliches Wissen. Von daher finde ich solche Podcast-Formate auch sehr wertvoll, da man da tatsächlich sich auch mal austauschen kann und dann bemerkt, dass man eigentlich gar nicht so weit voneinander entfernt ist mit dem, was man eigentlich, womit man sich eigentlich beschäftigt dann in seinem beruflichen Alltag.
Ich fasse zusammen, Nele, alles richtig gemacht aus Perspektive von Martin. Nicht nur die Teilnehmenden mit der eigenen Person zutexten, sondern auch aus dem Bild gehen, den Leuten eine Aufgabe überlassen, wo man sich mal 2 Minuten auch geistig rege, damit auseinandersetzt, dann wieder mal reinschauen, weiter begleiten. Das sind ja schon ganz gute Stichpunkte. Mal eine Frage an Nele. Jetzt haben wir ja hier unter dem Martin als Forschenden, der sich mit der Gestaltung von Lernvideos auseinandersetzt. Hättest du eine Wissenslücke, die Martin die nächsten 3 Jahre für dich erforschen sollte?
Das ist natürlich jetzt ein nettes Angebot. Was? Kann man doch mal gucken. Also ich glaube, was ich spannend finde, kann ich einfach sagen, ob das dann auch relevant für die Forschung ist und ich weiß auch gar nicht, wie viel Forschung es da schon dazu gibt, ist, glaube ich, zum einen diese Frage, wie kann man mit Videos Lehr-Lern-Szenarien gestalten? Wir haben jetzt schon über diese Flipped-Variante gesprochen, aber ich glaube, da sind natürlich noch viel, viel mehr Möglichkeiten drinnen, was mit Videos eigentlich passieren kann. Ich glaube, da läuft auch schon da viel dazu. Aber das ist so ein spannendes Feld, weil es mir natürlich immer um eine Gesamtgestaltung von Lernformaten geht und da sind dann Videos ein Teil davon. Und ein ganz anderes Feld ist, dazu gibt es schon auch erste Forschung, aber ich glaube, das ist noch ein großes Feld, ist, dass ich auch angefangen habe mit der Social-Media-Plattform TikTok zu experimentieren. Und das finde ich tatsächlich unwahrscheinlich spannend, weil das ja eine Social-Media-Plattform ist, die auf Video basiert, aber vielleicht auch nicht auf so einem Video, wie wir uns so als, doch eher alteingesessene Pädagoginnen und Pädagogen vielleicht Videos vorstellen, sondern wo dann auch ganz viel mit Remix, mit Spielerei gemacht wird. Und da mal näher zu erkunden, was kann das eigentlich für die Bildung bedeuten? Also nicht nur aus so einem Ding, wie nutze ich jetzt TikTok, um Lernvideos zu produzieren, sondern eher unter sowas, was heißt das für eine Art und Weise, wie wir lernen, dass wir Lernende auch als aktive Gestalterinnen und Gestalter sehen, die dann zum Beispiel auch selbst Videos erstellen, darüber kommunizieren, darüber in Dialog kommen und dadurch eben auch Lernprozesse angestoßen werden.
Vielleicht dann direkt zum zweiten Punkt. Da gibt es tatsächlich schon Ideen in der Forschung, dass man eben Lernende selbst Videos drehen lässt. Vor allem jetzt erstmal im Schulkontext sind diese Forschungen gemacht worden in den Niederlanden zum Beispiel, wo das auch sehr gut ankommt, dass man selbst ein Video dreht. Und obwohl es als aufwendiger empfunden wird, berichten die auch, dass es mehr Spaß gemacht hat. Und zum ersten Punkt noch, dass natürlich Videos nicht nur in dass man erforschen könnte, inwiefern Videos in Lernszenarien allgemein eingebettet werden kann, ist, denke ich, auch eine spannende Fragestellung und die man trennen sollte von der Untersuchung von Gestaltungsprinzipien. Da geht es dann eben darum zu gucken, wenn die komplette Einbettung identisch ist, ob da noch eine bestimmte Gestaltungsvariante einen positiven Effekt hat. Andererseits kann man natürlich sich überlegen, ob man jetzt quasi mal untersucht, ob man die Leute quasi während des Videos noch zu Aktivitäten anregt, was du ja auch gemacht hast in deinen Kursen, um eben diese Passivität, die ja mit Videos dann oft einhergeht, zu brechen. Und was wir eventuell in Zukunft machen wollen, ist, Videos auch in Testsituationen, also im Assessment einzusetzen, was ja natürlich dann auch wieder Herausforderungen mit sich bringt, weil wenn man die im Assessment einsetzt, dass ja auch dann wieder technisch umgesetzt werden muss, dass die Videos gut durchsuchbar sind und interaktiv. Ich glaube, da gibt es sehr viele spannende Forschungsrichtungen, in beide Richtungen, also sowohl Lernende aktiv Videos gestalten lassen, aber auch in die Richtung Videos in den, ich nenne es mal Gesamtmix an Lernmedien zu integrieren, wo dann eben auch klassische Texte noch mit dabei sind, Bilder und Videos und dass man dann eben immer vom Lernziel ausgehend entscheidet, was ist jetzt das Medium, das am meisten Sinn macht. Ob wir das alles selbst untersuchen können, weiß ich nicht, aber wir können ja vielleicht in 5 Jahren nochmal einen Podcast machen und uns dann unterhalten, was dann passiert ist.
Genau, also vielleicht ist ja dieser Podcast auch eine Möglichkeit oder ein Kanal, mit dem wir Leute erreichen, sich für dieses Thema zu interessieren. Letzte Frage, Martin, was wünschst du dir, wenn eine Fee käme und du hättest einen Wunsch frei?
Gute Frage. Ich fände es eigentlich schön, quasi jetzt in diesem Forschungskontext. Wir versuchen zwar immer, die Fragestellungen schon so zu generieren, dass wir denken, das könnte für die Praxis relevant sein, also im Sinne dieser nutzeninspirierten Grundlagenforschung. Aber ich denke, dass es durchaus auch Sinn machen kann, gemeinsam mit Praktikerinnen und Praktikern einfach mal Studienideen zu entwerfen und vielleicht Studien durchzuführen. Ich glaube, wir haben alle dann am Ende das Ziel, Lernen besser zu machen. Klar hat dann noch die Forschung die anderen Incentive-Strukturen, aber das Ziel dahinter ist ja genau das Gleiche. Und wenn man da dann sich mit Teams zusammensetzt, die sowas machen, dann kann da ja für beide was Gutes entstehen. Und das wäre was eigentlich eine schöne Entwicklung wäre aus meiner Sicht.
Nele, hast du einen Wunsch, wenn eine Fee käme und sagt, bing?
So einen großen Feenwunsch habe ich jetzt nicht, aber was ich auf jeden Fall gut finden würde, wollen wir es mal so sagen, und ich glaube, da braucht es auch gar keine Fee dazu, wenn Pädagoginnen und Pädagogen alle zusammen so ein bisschen mehr Mut hätten, die Videos, die sie aufzeichnen, auch offen zu teilen und also dann auch offen zu lizenzieren, weil ich glaube, das ist ganz oft so, dass man gerade, wenn das so kürzere Videos sind, man die total toll auch weiter nutzen kann, wenn die so auf Erklärvideos gestaltet sind und dann eben nicht einfach jede Person das Rad immer wieder neu erfinden muss, sondern man eben sagen könnte, was gibt es da denn schon dazu? Passiert ja auch schon ganz oft, ne? Aber ich glaube, da ist noch sehr, sehr viel mehr Potenzial, weil gerade bei Videos, glaube ich, oft noch so dieses Gefühl ist, naja, das gebe ich an meine Lerngruppe, aber weiter will ich das sozusagen nicht rausgeben. Und das würde ich einfach schön finden, wenn da mehr Mut zum offenen Teilen und dadurch eben auch mehr Kollaboration unter Lehrkräften, unter Pädagoginnen und Pädagogen und eben dann auch eine größere Weiternutzungsmöglichkeit da wäre.
Share macht mehr. Ich habe heute auch einen Wunsch und ich wiederhole nochmal das, was vorhin gesagt wurde. Einfach mal anfangen, einfach mal machen, einfach mal ausprobieren und schauen, was rauskommt. In diesem Sinne danke ich euch beiden herzlich für dieses anregende Gespräch. Ich hoffe, unsere Zuhörenden hatten Spaß und ich verabschiede mich, wünsche euch einen schönen Tag und sage Tschüss bis zum nächsten Podcast mit Potenzial.
Weitere Informationen zum Inhalt finden Sie in unseren Shownotes. Mehr Potenzial gibt es im nächsten Podcast von WBWeb.